Zu seinen schillerndsten Zeiten ist Helmut Kiener mit einem Privatjet um die Welt geflogen. Der Erfolg des Managers aus Aschaffenburg beruht auf Betrug. Über 300 Millionen Euro hat er mit seinem Schneeballsystem von Banken und Anlegern ergaunert. Doch 2009 ist Schluss mit dem Leben in Saus und Braus. Die Polizei nimmt Kiener fest. Mordsgespräche, der Podcast der Mainpost zu wahren Verbrechen aus Franken.
Hallo und herzlich willkommen zu Mordsgespräche, dem True Crime Podcast der Mainpost. Mein Name ist Silke Albrecht und ich sitze hier mit meinen Kollegen Corbinian Wildmeister und Manfred Schweiler. Hallo ihr beiden.
Hallo, mein Name ist Corbinian Wildmeister und wir sprechen heute wieder über einen Kriminalfall aus Unterfranken. Und zwar sprechen wir heute nicht über Mord und Totschlag, sondern wir sprechen heute über einen Betrug. Aber auch nicht über irgendeinen Betrug, sondern über einen Großbetrüger. Über einen Abzocker, der arglose Sparer um Millionen betrogen hat.
Hallo, auch von mir. Ja, heute sprechen wir über einen der wohl schlimmsten Finanzhaie Deutschlands, über Helmut Kiener aus Aschaffenburg.
Man kann ja gar nicht glauben, dass einer der größten Betrüger Deutschlands hier aus Unterfranken kommt. Manni, und du hast sogar eine besondere Erinnerung, die dich mit Helmut Kiener verbindet.
Ja, denn der Fall begann für mich sehr ungewöhnlich, nämlich mit einem wütenden Brief von Helmut Kiener aus der Untersuchungshaft. Und er endete fast 2 Jahre später beim Urteil vor Gericht mit einer Antwort von mir, nämlich mit einem geschenkten Buch mit persönlicher Widmung an den Angeklagten. Davon aber später mehr.
Manni, das klingt nach einem Fall, den du sehr intensiv begleitet hast. Und wir beide wissen ja auch, also Silke und ich wissen ja auch, dass du dazu sehr intensiv recherchiert hast über die Jahre hinweg.
Das muss man so sagen, an kaum einem Fall war ich mit so viel Engagement dabei. Kaum einer hat mir auch so viel Recherche abverlangt. Und der Vollständigkeit halber, einen spektakulären Todesfall gab es auch in diesem Fall.
Also passt der Titel immer noch thematisch dann auch Mordsgespräche.
Absolut.
Ja, und obwohl du in deiner Karriere ja mit so vielen Verbrechen, wie wir jetzt auch schon mitbekommen haben, konfrontiert warst und darüber berichtet hast, ist dieses Verbrechen für dich was Besonderes. Warum ist das so?
Da gibt es eine ganze Reihe von Punkten. Zum einen war Helmut Kiener kein einfacher kleiner Gauner. Er war im Gegenteil ein geachtetes Mitglied der Gesellschaft. Er war im gleichen Golfclub wie Franz Beckenbauer. Und er war 2008 sogar zur Privataudienz beim Papst geladen, verkehrte mit Promis wie Christian Neureuther und Rosi Mittermeier, Sänger Peter Kraus und Schauspieler Elmar Wepper.
Wann hast du denn zum ersten Mal von Kiener gehört, beziehungsweise von dem Betrugsfall gehört?
Das muss so irgendwann Mitte 2009 gewesen sein. Zunächst gab es da nur, wie in manchen dieser Fälle, ein Raunen unter Ermittlern und ein paar dunkle Andeutungen über Kieners Geschäfte, die in einem Fachmagazin zu lesen waren, mit denen ich zunächst wenig anfangen konnte. Es gab Smalltalk-Gespräche in einer Prozesspause mit Ermittlern oder wenn man zufällig einen Fahnder beim Einkaufen traf oder einen Anwalt auf ein Feierabendbier. Da erfuhr ich über solche Kontakte, dass die Ermittler diesmal einen angeblich ganz großen Finanzhai an der Angel hatten.
Was war das für eine Zeit, in der Kiener seine Geschäfte getätigt hat?
Wir sprechen von der Zeit um die Jahrtausendwende. Da herrschte die große Gier, reich zu werden, ohne dass man dafür arbeiten muss. An jeder Ecke tauchte jemand auf, der einem Traumzinsen versprach, wenn man sich an seinen Geschäften beteiligt. Es war auch die Zeit, in der mir Ermittler fast verzweifelt immer wieder versicherten, Gier frisst Hirn. In dieser Zeit verloren tausende Anleger ihr Erspartes, weil sie es, ohne etwas davon zu verstehen, aber auch ohne näher zu prüfen, dem nächstbesten Finanzberater einfach in die Arme warfen. Und am Ende kam dann oft das böse Erwachen, der Märchenonkel war weg und mit ihm das Geld.
Naja, und 2008 war natürlich dann auch die große Finanzkrise, also ein Jahr bevor, sag ich mal, der Fall Kiener dann öffentlich auch seinen Höhepunkt erreichte. Jetzt würde mich interessieren, Manni, hast du denn den Namen Helmut Kiener, bevor du im Zusammenhang mit den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft davon gehört hast, schon mal irgendwie gehört, den Namen, oder kanntest du den Mann?
Mir war der Mann völlig unbekannt. Mir hat auch der Name nichts gesagt, als mir die ersten Tipps übergeben wurden. Auch deshalb, weil ich mit meinem Gehalt für solche Leute eher uninteressant bin. Bei uns in der Mainpost war er schon bekannt, weil er bei Wohltätigkeitsveranstaltungen in Würzburg als Sponsor auftrat und sich damit einen guten Ruf zu erwerben versuchte. Weg vom Finanzhai hin zum Wohltäter, der andere an seinem Reichtum teilhaben ließ.
Und er lebte ja auch in Aschaffenburg. Da, wir kommen vielleicht später nochmal kurz darauf zu sprechen, aber diese Wohltätigkeitsveranstaltung, von denen du gerade, die du gerade erwähnt hattest, da hatte ich noch ein Video gesehen von ihm, wie er da auch auf so einer Bühne auftritt und singt. Und die eine ehemalige Oberbürgermeisterin dieser Stadt in der ersten Reihe sitzt und noch lacht und klatscht.
Dankeschön, Helmut Kina!
Danke sehr! Manni, das ist jetzt ein Betrugsfall. Also eigentlich würde man jetzt denken, das ist jetzt gar nicht so das krasse Verbrechen, wo man denkt, wow, jetzt da müssen wir unbedingt einsteigen mit der Recherche. Was hat für dich als Reporter den Fall interessant gemacht? Warum dachtest du, du musst einsteigen?
Also da muss man allein schon die Dimension des Falles sehen. Die Ermittler sprachen von verschwundenen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich, weit mehr als das, was bis dahin von Betrügern hier in Unterfranken bekannt war. Und man muss davon ausgehen, dass viele dieser Investoren hier bei uns aus der Region auch kamen und China ihr Geld anvertraut hatten. Dazu kamen dann Hinweise, die Spuren würden zu international bekannten Banken führen und es gäbe Querverbindungen auch in die Politik und zu anderen bekannten Namen. Die Ermittler, die ich zuvor als nüchterne Rechner kennengelernt hatte, bekamen wirklich leuchtende Augen, wenn sie mir diesen Fall schilderten.
Also die Ermittler aus dem Fachgebiet der Wirtschaftskriminalität,
nehme ich an. So ist es, ja. Und wir sprechen ja auch von einem Finanzjongleur, dessen Fonds nach seinen eigenen Angaben zu besten Zeiten angeblich 2,7 Milliarden Dollar wert gewesen sein sollen. Was sie tatsächlich wert waren, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Also für so einen kleinen Betrüger aus der Provinz, sag ich mal, riesige Summen, die da gehandelt wurden, was zeigt, was er für ein Kaliber auch eigentlich hatte. Wie bist du dann mit der Recherche eingestiegen?
Es sind nicht die ersten geprellten Kunden zu uns gekommen. Ein Reporter zehrt in gerade solchen Fällen vielfach von Kontakten, die er jahrelang aufgebaut hat. Kontakten zu Ermittlern, zu Rechtsanwälten, die sich spezialisiert haben und die mir Antworten geben sollten auf die Frage, wer hätte ein Motiv, mir darüber mehr zu verraten? Das sind dann zum Beispiel Mitbewerber in der Branche, die froh sind, wenn sie einen Konkurrenten los sind. Auch Finanzermittler hatten begriffen, dass, wenn sie der Presse bestimmte Fakten sagen, ihre Ermittlungen damit auch erleichtert werden, weil weitere Informanten zu ihnen kommen. Und es gibt natürlich enttäuschte Kunden, die in Finanzzeitungen und im Internet schon vor ihm gewarnt hatten und deren Namen dann bekannt waren.
Also wir befinden uns jetzt quasi in der Phase, wo er noch nicht angeklagt ist?
Nein, da ist er noch nicht angeklagt. Sein Ruf wird in der Öffentlichkeit immer schlechter. Eine große Finanzzeitung in Deutschland warnt ausdrücklich vor ihm. Und dann kommen auch andere Finanzblätter, die sich da einschalten. Und am 29.10.2009 kommt dann der Schlag, dass Fachblätter aus der Finanzbranche, genauer gesagt das Handelsblatt und die Financial Times Deutschland, über ihn berichten und seine Geschäfte sehr in Zweifel ziehen und davon berichten, dass er in Untersuchungshaft gekommen ist.
Wie sah denn unser erster Bericht in der Mainpost über China aus?
Am 29.10.2009 konnten auch wir berichten, dass er in Untersuchungshaft gekommen war. Unser erster Bericht sprach dann davon, dass bei ihm die Handschellen geklickt hätten und das fand er selber dann später ganz und gar nicht komisch.
Und als Reaktion darauf, dass wir geschrieben hatten, dass die Handschellen bei ihm geklickt haben, hat er dir ja dann einen Brief geschrieben, richtig?
Das war Auslöser für den Brief. Das hat ihn mehr geärgert als die Tatsache, dass er für seine Geschäfte in Untersuchungshaft gekommen war.
Und was stand da drin in dem Brief?
Zunächst einmal wüste Beschimpfungen in dem Stil, bei ihm hätten nicht die Handschellen geklickt, er wäre freiwillig mitgegangen, die hätten höchstens im Hirn des Autors geklickt. Und heftige Vorwürfe, der Vorschlag an meinen Chefredakteur, mich zu entlassen. Und der dreiseitige, handgeschriebene Brief aus dem Knast endete mit dem Satz an mich, du hättest bei meiner Frau nicht einmal den Hauptschulabschluss geschafft. Und das war, wie sich nachher zeigte, der einzig wahre Satz in diesem dreiseitigen Brief, denn seine Frau war gelernte Handarbeitslehrerin und in Handarbeit war ich in der Schule immer schlecht.
Was wurde denn China überhaupt vorgeworfen zu diesem Zeitpunkt? Also warum wurde er denn überhaupt festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht?
Der Verdacht bestand, dass er zwar Geld von Investoren eingesammelt hatte und behauptet hatte, er habe sie in 73 Hedgefonds investiert, aber der Verdacht keimte immer stärker, dass er das gar nicht getan hat, sondern das Geld weitgehend zum eigenen Vergnügen und dem seiner Mitarbeiter verwendet hatte. Dieser Verdacht bestätigte sich im Lauf der weiteren Ermittlungen immer stärker.
Wie gingen die Ermittlungen dann weiter, nachdem er in Untersuchungshaft saß?
Es gab Durchsuchungen bei ihm zu Hause und im Büro, bei seinen Vermittlern, bei Geschäftsfreunden von ihm. Die Banken, mit denen er zusammengearbeitet hatte, gaben sich ziemlich kooperativ und übergaben auch Material. Die Spur führte auch zu ihm nach Hause und über die britischen Jungferninseln nach Mallorca, wo sein Geschäftsführer Dieter Frerichs residierte. Der hatte so getan, wie wenn auf den britischen Jungferninseln das Zentrum seiner Aktivitäten wäre, aber in Wirklichkeit lebte er viel näher, wie gesagt, auf Mallorca.
Und trotzdem wurde der Fall ja dann später in Würzburg verhandelt. Warum eigentlich in Würzburg und nicht in Aschaffenburg? Da hat ja dann Helmut Kiener gewohnt.
Die Staatsanwaltschaft Würzburg ist für ganz Unterfranken die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für schwere Wirtschaftsdelikte. Die hat hier ihren Sitz und deshalb werden hier auch die ganz großen Gaunereien aus Unterfranken am Landgericht dann verhandelt.
Jetzt gehen wir aber erst nochmal einen Schritt zurück. Wir haben jetzt schon gehört, warum Helmut Kiener überhaupt festgenommen wurde. Wir haben davon gehört, dass schon Finanzzeitschriften kritisch darüber berichtet haben, über seine Geschäfte. Aber vielleicht sollen wir uns erstmal anschauen, wie sah denn überhaupt der Lebenslauf von Helmut Kiener aus, bis er dann in Untersuchungshaft landete.
Einiges davon wurde ja dann in den Medien geschrieben und auch er musste ja über seinen Lebenslauf dann vor Gericht später berichten. Entscheidend war, dass er gar nicht aus der Finanzbranche kam. Er kam ursprünglich aus der Psychologie, hatte in Fulda zunächst Sozialpädagogik studiert, dann in Frankfurt Psychologie. Und dort arbeitete er nach eigenen Angaben zunächst für ein Marktforschungsinstitut. Das hatte alles gar nichts mit Investitionen und Finanzen zu tun.
Wobei man sich natürlich vorstellen kann jetzt schon mal, dass ein Psychologe als potenzieller Betrüger ja vielleicht gar nicht so schlecht vorbereitet ist, weil er zumindest vielleicht weiß, wie kann er Leute manipulieren, zumindest in der Theorie.
Das war Kinas großes Plus. Er konnte sich in Leute reinversetzen, er konnte Menschen manipulieren. Das war ein großer Schlüssel zu seinem Erfolg.
Wie kommt jetzt aber der studierte Psychologe in die Finanzwelt? Wie wird er Finanzberater?
Er selbst sagte später von sich, er sei ein Quereinsteiger gewesen. Und er gab dann an, er sei mehr oder minder zufällig seit Oktober 1995 selbst Manager eines Hedgefonds gewesen und damit auf den Geschmack gekommen. Das heißt, er beriet Kunden, wie sie ihr Geld zinsgünstig bei ihm investieren können. So war aus dem Psychologen ruckzuck ein Anlageberater geworden, der dann immer stärker ein von ihm selbst erfundenes System der wunderbaren Geldvermehrung anpries. Das K1 Fund Allocation System, für das in Finanzkreisen wegen angeblich traumhafter Zinsen dann mächtig Werbung gemacht wurde.
Ich habe auch versucht, mich dazu ein kleines bisschen einzulesen. Es ist tatsächlich nicht so einfach zu verstehen, was vermutlich auch daran liegt, dass es ausgedacht ist. Aber so wie ich es verstanden habe, hat er den Leuten erzählt, dass das mehr oder weniger halbautomatisiert den Anlageberatern oder den Hedgefondsmanagern dann quasi Empfehlungen gibt, wo jetzt man unbedingt Geld rein investieren muss. Und das ist dann quasi eine todsichere Anlage, also sozusagen eine Zaubermaschine, die einem sagt, wo man jetzt investieren muss. Das wird sich natürlich jeder von uns wünschen.
Ich denke auch damals in der Zeit, also mittlerweile ist es ja wirklich so, dass jeder irgendwie Aktien kaufen kann und da niemanden mehr braucht, im Prinzip, der da jemanden berät oder dann als Vermittler tätig ist. Aber damals war das ja wahrscheinlich so, dass viele einfach überhaupt keine Ahnung hatten von diesem ganzen Finanzsystem und Aktien, Anlagen, wie man das managen kann. Und da waren wahrscheinlich viele leichte Beute für China.
Wobei ich mir natürlich auch vorstellen kann, dass selbst heute es nicht schlecht wäre, wenn man jemanden hätte, der einem sagt, in welche Aktien man investiert, aber gut.
Das ist nach wie vor so und Corbinian, du hast es schon perfekt beschrieben, genauso war es auch und zumindest die Fassade, die er aufgebaut hatte. In Wahrheit saß er klammheimlich im Kämmerlein und hat die Zahlen seiner angeblich traumhaft in die Höhe schießenden Fonds von Hand manipuliert, damit die ganz toll aussahen, was überhaupt nicht der Fall war.
Ich frage mich jetzt, Manni, hat er denn von Anfang an vorgehabt, schon die Leute über den Tisch zu ziehen? Oder ist ihm das mehr oder weniger so passiert?
Also vor Gericht hat er das zunächst bestritten, dass er das von Anfang an vorhatte. Und er präsentierte die Version, er sei im Grunde ein Opfer seines eigenen Glaubens an den eigenen Erfolg und natürlich der Finanzkrise, von der du gerade vorhin gesprochen hast. Fachleute, Gutachter sagten aber auch vor Gericht aus, dass das System von Anfang an nie funktionieren konnte und nur den Anschein erweckte, man könne damit gigantische Gewinne machen. In Wahrheit wurden die ersten Investoren mit dem Geld weiterer Kunden abgespeist, die damit reihenweise angelockt wurden. Und ihr Geld wurde gar nicht investiert, sondern von China und seinen Kumpanen verprasst.
Es ist also eine Art Schneeballsystem, wobei in einem Interview, in einem ZDF-Format, in dem er nochmal kürzlich ein Interview gegeben hat, hat er selber davon gesprochen, dass es kein reines Schneeballsystem war, weil zum Teil das Geld ja wirklich angelegt wurde.
Also das ist natürlich im Nachhinein eine geschönte Version, die China zur Glitterung seines eigenen Geschichtsbildes gemacht hat. De facto war es ein Schneeballsystem und so stand es dann nachher auch im Urteil gegen ihn.
Aber wie hat Chinas Masche denn funktioniert? Also wie hat er denn die Leute davon überzeugt, bei ihm anzulegen? Also da könnte ja jeder daherkommen.
Ganz simpel gesagt, er erzählte den Leuten, wenn sie ihr Geld in seinen Fonds anlegen, erzielen sie viel höhere Zinsen als anderswo. Und weil er nicht nur eindrucksvolle Zahlen zeigte, die das zu beweisen schienen, kamen die Investoren in Scharen. Mit immer mehr Geld, das er einnahm, konnte er die ersten Investoren scheinbar auszahlen, bei denen sich scheinbar bewahrheitete, was er versprochen hatte, und so aller Welt zeigen, seht her, es funktioniert. Und wenn ihr auch so reich werden wollt, kommt mit eurem Geld zu mir.
Also im Prinzip war seine Masche, dass er die Leute einfach angelogen hat.
Genau so ist es.
Aber Chinas Masche ging noch weiter, hat nämlich nicht nur Privatleute betrogen, sondern auch Banken. Wie konnte das gelingen und warum haben die Banken so eine Masche nicht gleich durchschaut?
Das ist eines der großen Themen in diesem Fall. Die Banken waren natürlich genauso gierig darauf, Gewinne zu machen, wie die privaten Investoren auch. Und man sollte meinen, sie hätten genauer geprüft, was ihnen da unter die Nase gehalten wurde. Aber sie haben sich auch auf Chinas Phantomzahlen verlassen, weil sie auf der angeblichen Gewinnwelle mitsurfen wollten.
Jetzt sind Chinas Geschäfte aber nicht 2009 zum ersten Mal negativ aufgefallen. Er hatte schon juristische Probleme vor seiner Festnahme.
Die datierten schon fast aus dem Jahrtausend. Denn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, war nicht so ganz einverstanden, dass ein gelernter Psychologe plötzlich in Finanzen so rummachte und wollte ihm verbieten, dass er Fonds verwalten darf, was er ja gar nicht gelernt hat. Aber er hielt sie mit Gerichtsverfahren so lange hin und als die BaFin dann in den Jahren 2003 und 2004 gegen China vor Gericht klagte, um die Schließung seiner Fonds K1 Invest Limited und K1 Global Limited zu erreichen, wurde die Klage erst einmal abgewiesen und dann verlagerte China einfach seinen Firmensitz auf die britischen Jungferninseln. Und damit war er für die BaFin erstmal nicht mehr greifbar.
Und ging es dann juristisch noch weiter in dieser Frage?
Man bemühte sich weiter, ihm die Tätigkeit als Fondsmanager per Gericht verbieten zu lassen. Aber zum einen zog sich das über Jahre hin, zum anderen war er einfach mit diesem Firmensitz im Ausland gar nicht mehr greifbar und damit juristisch in Deutschland viel schwerer anzugreifen.
Und lebte China die ganze Zeit über dann noch hier in Unterfranken, in Aschaffenburg?
Nein, mit den einlaufenden Geldern konnte er natürlich weltweit unterwegs sein. Er hat sich in Florida dann eine Immobilie zugelegt, in der er sich viel aufhielt und war dann auch überall im Ausland unterwegs. Aber Aschaffenburg blieb der Sitz seiner Familie.
Im Jahr 2009 wurde er dann in Haft genommen. War sein Schneeballsystem dann da schon in sich zusammengebrochen und wie ist er überhaupt aufgeflogen?
In der Finanzwelt hatten sich zuvor Klagen von Anlegern gehäuft, die ihr versprochenes Geld eben nicht mehr bekamen, weil nicht mehr so viel neues Geld reinkam, dass er sie auszahlen konnte. Da hat sich die Justiz dann motiviert gesehen, genauer hinzuschauen. Und da fand sie auch ganz schnell ein System, das sehr nach einem betrügerischen Schneeballsystem roch. Ich weiß noch, dass China noch in Untersuchungshaft, also als für ihn eigentlich noch die Unschuldsvermutung galt, in Finanzzeitungen als der Mini-Madoff bezeichnet wurde, nach einem amerikanischen Betrüger, der als einer der großen Repräsentanten dieser betrügerischen Schneeballsysteme galt.
Der stand aber in New York vor Gericht und dann nicht in Würzburg.
Richtig. Drum ein amerikanischer. Und China sollte ja später dann auch in New York vor Gericht, weil es da auch da Anleger gab. Die ersten Anleger bekamen natürlich die traumhaften Zinsen in Höhe von mehreren 100% ausgezahlt, weil reihenweise neue Kunden nachkamen, die Geld brachten. Und weil diese Kunden natürlich die Lockvögel waren für die anderen. Aber das Geld wurde nicht investiert, sondern die ersten Kunden bezahlt, die den sagenhaften Ruf der China-Investition nährten. Und natürlich lebten China und seine Helfer auch erstmal prächtig davon. Also er hat sich ein Privatflugzeug gekauft, flog mit dem Helikopter, kaufte sich diese Immobilie in Florida, hat wirklich auf großem Fuß gelebt und konnte dann auch in Würzburg als Sponsor auftreten.
Während China schon in Haft saß, gab es dann einen Vorfall auf Mallorca, der mit dem Fall zu tun hatte und mit dem Geschäftsführer seiner Firma.
So ist es. Das war Dieter Frerichs, ein ehemaliger bekannter Gastronom aus München, der für ihn auf Mallorca die Stellung hielt.
Das ist natürlich auch interessant, wie dann plötzlich auch ein Gastronom zum Experten im Bereich des Finanzmanagements wird.
Absolut. Es ging ja um einen Fall von Wirtschaftskriminalität, also insofern war das ja auch passend. Dieter Frerichs war aber zuvor schon in München mal aufgefallen durch krumme Geschäfte und der war ganz und gar nicht begeistert, als in den Wochen nach Chinas Verhaftung bei ihm plötzlich auch die Polizei vor der Tür stand und ihn in Untersuchungshaft nahm. Er war zu dieser Zeit meiner Erinnerung nach Anfang 70 und gesundheitlich ziemlich angeschlagen, kam auch kurzzeitig wieder aus der Haft heraus, weil man ihm zunächst nicht beweisen konnte, dass er an krummen Geschäften beteiligt war. Doch je mehr Beweise die Ermittler gegen China fanden, umso mehr fanden sie auch gegen Frerichs und kamen dann einige Wochen später wieder, klingelten bei ihm an der Haustür und das hat ihn so fertig gemacht, dass er vor der Polizei floh. Er sprang hinter seinem Haus, das am Meer liegt, von einer Klippe runter an den Strand, ist ans Wasser gelaufen und hat sich dort erschossen, um nicht wieder von der Polizei verhaftet zu werden. Das war dann natürlich ein dramatischer Akt, der den Fall China in einer ganz neuen Art in die Schlagzeilen brachte.
Ja, und du warst ja damals selber dann tatsächlich auch zu diesem Zeitpunkt zufällig auf Mallorca. Also das hat die Mainpost dir nicht gesponsert, quasi diese Reise dorthin als Dienstreise. Und du hast ja dann da auch recherchiert, oder?
Das war einige Wochen später, als ich dort war. Ich war eigentlich zum privaten Urlaub dort und beschloss, 2 Tage zu investieren, um den Spuren von China und Dieter Frerichs ein bisschen nachzugehen. Er hatte seine deutsche Ehefrau verlassen gehabt, hatte aber bei ihr Unterlagen noch gebunkert gehabt. Und ich bekam zunächst Kontakt mit einer Freundin von Frerichs, die aber sich bezahlen lassen wollte dafür, dass sie mit mir spricht. Darauf haben wir uns nicht eingelassen. Und dann kam ich in Kontakt mit der Ehefrau, die mir viel erzählte aus den Kontakten ihres getrennt lebenden Mannes mit China. Und die mir auch berichtete, dass ihr Mann bei ihr Kartons voller Unterlagen gebunkert gehabt hatte. Und dann schloss sie mit den Worten, aber da kommen Sie leider ein paar Tage zu spät. Da war vor ein paar Tagen so ein freundlicher Polizist aus Würzburg da, der hat die alle mitgenommen. Tja, da habe ich dann halt Pech gehabt.
Ja, der Herr Gut ist auch wirklich trotzdem furchtbar, dass sich der Mann, also der Herr Frerichs, da so unter Druck gesetzt gefühlt hat, dass er sich da das Leben genommen hat. Das ist natürlich auch dramatisch an der Stelle.
Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft vom November 2010 umfasste 630 Seiten. Was wurde ihm darin vorgeworfen?
Also im Kern ging es darum, dass er 5.000 Kunden betrogen haben soll, um geschätzt 345 Millionen Euro.
Und im März 2011 beginnt dann der Prozess gegen China und die anderen Beschuldigten. Wie lief dieser denn ab?
Am ersten Tag hat er geleugnet, dass er Betrug im Sinn gehabt hat, als er das Ganze aufgelegt hat. Er hat sich als Opfer geriert, das jetzt Spießrouten laufen muss und versucht, Mitleid zu erregen. Saß aber dann im Prozess da und hat erstmal abgewartet, was man ihm nachweisen kann.
Er hat ja, glaube ich, dann auch sich relativ bald während des Prozesses mal direkt auch an Journalistinnen und Journalisten gewandt und hat gesagt irgendwie, dass ihm das Lachen vergangen ist, oder?
Ja, das war einer seiner Sätze, die er anderen sagte. Mit mir hat er zu diesem Zeitpunkt dann schon gar nicht mehr gesprochen.
Okay, und er wollte aber auch die Berichterstattung beeinflussen. Also er hat meines Wissens nach dann sowas gesagt wie, dass man quasi nicht von einem Betrüger schreiben soll, da das eine Vorverurteilung ist und so. Also er hat sich da so richtig noch im Recht gesehen.
Ja, da war er ziemlich eitel. Aber die Staatsanwaltschaft hat ihn relativ schnell mit guten Beweisen konfrontiert. Es zeigte sich dann, dass er mit Schere und Kleber praktisch hätte man früher gesagt, Bilanzen eigenhändig gefälscht hat, dann zusammengeklebt und per Fax verschickt hat, und zwar schon Jahre vor der Finanzkrise 2008.
Du hast ja China Danan zum ersten Mal live gesehen. Welchen Eindruck hat er denn für dich vor Gericht gemacht? Was war das für ein Typ?
Also er spielte das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, war immer gern angezogen in Trachtenanzug und guckte so munter und pfiffig durch die Gegend. Aber irgendwie hat man ihm nur schwer diesen großen, weltgewandten Finanzmakler abgenommen.
Also das hast du ihm quasi gar nicht zugetraut, dass er diese Rolle auch gespielt hat?
Im ersten Moment nicht, nein.
Im Laufe des Prozesses stellte sich dann heraus, China hatte eigentlich keine Chance, aus der Nummer rauszukommen. Hat er letztendlich gestanden?
Die Schlinge zog sich mit jedem Prozesstag enger bei ihm zu und seine Anwälte berieten ihn, letztlich dann ein Geständnis abzulegen, damit die Strafe nicht ganz so hoch ausfällt. Da mussten sie ziemlich dicke Bretter bohren, aber am Ende hat er dann doch nachgegeben und hat ein Geständnis abgelegt.
Aber das hat er von seinen Anwälten verlesen lassen, richtig?
So ist es, ja.
Hat er dann vollumfänglich gestanden oder hat er dann immer noch gesagt, es war quasi nicht absichtlich?
Und er hat schon noch sich selber geschont, soweit es gegangen ist, aber da waren nicht mehr viel Schonungen. Die Hosen waren praktisch runtergelassen. Da blieb ihm nicht mehr viel.
Und wie lautete denn dann das Urteil gegen China?
Das Urteil des Landgerichts Würzburg sorgte für ziemliches Aufsehen, denn China bekam fast 11 Jahre Haft. Das war die höchste Haftstrafe, die bis dahin ein Betrüger dieser Machart bekommen hatte. In der Regel waren bei Betrügereien dieser Machart ganz oft sogar Bewährungsstrafen nur drin gewesen. Das sorgte schon, diese harte Hand der Staatsanwaltschaft Würzburg und des Landgerichts sorgten schon für Aufsehen.
Du hattest es ja vorhin schon angedeutet, vor dem Urteil gab es noch eine folgenreiche Begegnung zwischen dir und China.
So ist es. Er hatte ja vorher vor der Kamera geunkt, ich muss jetzt durchs Fegefeuer. Und das hat mich dann doch gewurmt. Und ich dachte, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich eben diesen unverschämten Brief am Ende dann nicht unbeantwortet lassen soll. Und ich hatte wenige Tage zuvor eine schöne Möglichkeit aufgetan.
Du hattest da in Kitzing ein Interview mit dem Tagesschausprecher Ulrich Wickert.
Der sprach als Ehrengast bei der Jahresbilanzkonferenz einer Bank in Kitzingen passenderweise darüber, dass der skrupellos gewordene Finanzsektor wieder ehrlicher werden müsste. Ich gab ihm recht und ich kaufte sein Buch, das den schönen Titel trägt, Gauner muss man Gauner nennen, und bat ihn, eine persönliche Widmung an China hineinzuschreiben. Das hat er auch gemacht.
Und was hast du damit gemacht?
Am Tag der Urteilsverkündung ging ich zu China, bevor das Gericht hereinkam, und trat zu ihm an die Anklagebank und sagte ihm, ich hätte jetzt eine Antwort auf seinen Brief vor 20 Monaten. Und da guckte er verwundert und dann habe ich ihm dieses Buch als Geschenk in die Hand gedrückt.
Wie reagierte China denn darauf?
Er musterte den Titel zunächst und einen Moment lang glaubte ich, er würde mir das Buch zwischen die Zähne schieben. Sein Anwalt neben ihm lachte laut auf und zwei Fotografen, die den Vorgang mitbekommen hatten, begannen die Szene zu fotografieren. Und dann passierte etwas ganz Typisches für Betrüger dieser Machart. Er gab sich einen Ruck und reagierte, wie er das in ähnlichen Situationen vor laufender Kamera einfach gewohnt war. Er zeigte das Buch lächelnd in die Kamera, als sei es einer seiner windigen Hochglanzprospekte. Und das war am nächsten Tag das Titelbild zum Urteil in der Mainpost.
Jetzt muss ich ehrlich sagen, als ich die Geschichte von dir zum ersten Mal gehört habe, da habe ich mir schon gedacht, ach, dass man eigentlich einfach zu so einem Angeklagten gehen kann und dem was auf in die Hand drücken kann, das verwundert mich jetzt schon etwas, das war mir jetzt so gar nicht bekannt. Und für dich war dieser Scherz, nenne ich es jetzt mal, damit noch nicht so ganz zu Ende, Manni, oder?
Nein, da hast du recht. Ich habe das auch niemals vorher und niemals nachher gemacht. Denn am Tag darauf erhielt ich einen Anruf der Staatsanwaltschaft, man müsse nochmal mit mir über China reden. Und ich war dann etwas verwundert und die Staatsanwälte sagten mir dann, mein Auftritt hätte ihnen gar nicht gefallen. Es gäbe jetzt Ermittlungen gegen mich wegen des Vorwurfs der unerlaubten Kontaktaufnahme mit Gefangenen.
Oha, und musstest du dann zur Vernehmung?
Ja, ich wurde vom Staatsanwalt vernommen, aber ich konnte bei ihm glaubhaft machen, dass ich keine Nagelfeile oder Geldscheine oder Drogen für den Verurteilten ins Buch geschmuggelt hatte. Es ging mir um den Titel und den Inhalt des Buches. Und deshalb beließ man es bei einer Ermahnung, sowas nicht nochmal zu machen. Am nächsten Tag lag dann auch die Benachrichtigung im Briefkasten, das Verfahren gegen mich sei eingestellt. Sozusagen das letzte Blatt in meiner persönlichen China-Geschichte.
Inzwischen sitzt Helmut China aber nicht mehr im Gefängnis.
2017 wurde Helmut China aus der Haft entlassen und der Rest seiner Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Seine geprellten Kunden haben nur wenig von ihrem Geld wiedergesehen, auch wenn er versprochen hatte im Urteil, er werde sich dem Rest seines Lebens dessen widmen, dass die Kunden ihr Geld wiedersehen.
Mal kurz eine Zwischenfrage: Zu seinen Kunden gehörten ja nicht nur private Investoren, sondern ja auch mehrere große Banken. Wurden die eigentlich auch in irgendeiner Form zur Rechenschaft gezogen, dass sie sich da auf diese Deals eingelassen haben? Oder lag die komplette Verantwortung da bei China und seinen Helferinnen und Helfern?
Die Justiz schob die komplette Verantwortung China zu. Die Banken wurden im Grunde genommen befreit von dem Verdacht und mussten auch ihren Kunden nicht Wiedergutmachung leisten. Sie hatten es geschafft, dass sie selbst auf die Ecke der Opfer gezählt wurden.
Aber man müsste jetzt ja eigentlich fast sagen, höchstwahrscheinlich gab es doch bestimmt auch da den einen oder anderen Profi, der durchschaut hat, was China da macht, aber sich darauf wahrscheinlich dann trotzdem eingelassen hat, oder?
Naja, Moral war da nicht gerade die große Stärke in dieser Art von Geschäften und ich glaube, die ist es bis heute nicht.
Okay, aber alles andere ist natürlich nur Mutmaßung.
Richtig. 2016 tauchte bezeichnenderweise sein Name dann noch einmal in den Panama Papers auf, die dubiose, krumme Geschäfte über Finanzkanäle über Kontinente hinweg enthüllten. Es war ein weiterer Beleg für illegale Geschäfte mit reinen Briefkastenfirmen und ein Beweis dafür, dass China ein ziemlich großes Kaliber gewesen war.
Ich habe noch mal eine Frage zu seinem Lebensstil, den du vorhin so beschrieben hast, dass er mit dem Hubschrauber unterwegs ist, mehrere Wohnsitze hat und eigentlich in Aschaffenburg nur noch selten zu sehen war. Ist er denn damals mit seiner Frau eigentlich zusammengeblieben?
Er blieb mit seiner Frau zusammen, aber die Frau hat ihr ganz normales Leben als Lehrerin weitergeführt. Und er chattete durch die Welt, um Geschäfte zu machen.
Und was macht er heute?
Ich habe ihn lange Zeit nicht gesehen, aber erst kürzlich war er in einer Fernsehdokumentation, die sich um seinen Fall drehte.
Die habe ich ja vorhin sogar schon angesprochen.
Richtig. Er war nämlich bereit mitzuwirken, als Psychologen zu ergründen versuchten, wie ein Großbetrüger tickt in der ZDF-Doku im Kopf der Hochstapler. Da feilte er wohl eifrig am Mythos des guten Kerls, der von der Finanzkrise überrascht wurde und irgendwie in dieses millionenschwere Betrugssystem hineingeschlittert ist.
Also er erzählt seine Geschichte eigentlich genauso weiter wie vor der Verurteilung.
Richtig. Das glaubten ihm die Psychologen aber nicht so recht. Unter dieser freundlichen, onkelhaften Fassade ist er ein aggressiver und ehrgeiziger Geschäftsmann, hart gegen sich selbst und andere, bilanzierte eine Psychologin. Und es gab ihm einen Kick, die Bücher zu frisieren. Und dann muss man sich vorstellen, China wurde gefragt, Sie wirken hier wie der gute Onkel, ist das ein Trick? Und er antwortete, nein, so bin ich eben. Und dann fragt ihn die forensische Psychiaterin, war Ihr Privatjet nicht schneller als der von Donald Trump? Da lachte er und fühlte sich gekitzelt und erklärte, nein, aber meiner hatte eine größere Reichweite bis nach Deutschland. Das hätte Trump mit seinem nie geschafft.
Also ich finde es tatsächlich sehr spannend, dass so ein verurteilter Betrüger tatsächlich sich bereit erklärt, an so einer Sendung auch mitzuwirken. Und in der Sendung erklärt er ja dann auch, dass er mehr oder weniger sich selbst auch als gar nicht verantwortlich dafür sieht, sondern er sieht das quasi so als so eine Art Krankheit an, dass er eben so tickt und dass er dann diese Betrügereien gemacht hat. Und er sieht sich sozusagen als Produkt seiner Gene und seiner Umwelt und da hat er dann keinen Einfluss drauf, wie er sich verhält.
Dass er gar nichts dafür kann, was er getan hat.
Ja, also das ist, finde ich, eine interessante Selbstreflexion, die da wahrscheinlich nicht so richtig stattgefunden hat während der Haftstrafe. Damit ihr euch jetzt einen kurzen Eindruck machen könnt von China selbst, haben wir hier jetzt noch einen kleinen Audioschnipsel von ihm.
Das war wie so ein Sport, immer mehr Geld einsammeln, immer größer werden. Vielleicht hatte ich früher mal Minderwertigkeitskomplexe, aber dadurch wurde ich eben halt auch über ehrgeizig und wollte da übermäßig viel erreichen und kam von Bescheidenheit gerade in das Gegenteil. Ja.
Was ich auch besonders finde, ist, wie viel Geld da eigentlich über seine Konten geflossen ist. Es ist ja die Rede von einem dreistelligen Millionenbetrag. Ich glaube, am Ende, als seine Konten dann aufgelöst wurden, waren noch einige 100.000 Euro da drauf. Und obwohl ja einige Kunden auch ausgezahlt wurden, da muss man sich mal vorstellen, wie viel Geld die eigentlich verprasst haben. Also klar, Privatjet, Hubschrauber und alles. Naja, man gut, hätte ja auch auf kleinerem Fuß leben können und es dann vielleicht noch ein bisschen weiter durchziehen können.
Ja, und dann wurde natürlich auch wahrscheinlich viel Geld an die ersten Investoren wieder zurückgegeben. Also damit man dann überhaupt so ein großes Netzwerk aufbauen kann. Also ich frage mich, wahrscheinlich ist tatsächlich nicht viel übrig geblieben am Ende durch den Lebensstil, den er geführt hat.
Es ist markant bei fast all diesen Betrügereien, dass hinterher gemutmaßt wird, der hat bestimmt auch noch einen Großteil seines Geldes irgendwo versteckt liegen. Aber in der Regel findet sich dann eben kein Geld mehr, sondern die haben in dieser Zeit einfach auf richtig großem Fuß gelebt und das Geld verprasst und nachher ist auch für sie nichts mehr übrig. Das haben wir in ganz vielen Fällen gesehen.
Dann, Manni, vielen Dank für die Schilderung dieses spannenden Falls. Es war, glaube ich, jetzt der erste Betrugsfall, den wir überhaupt in der Sendung hatten. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin könnt ihr uns natürlich gerne ein Feedback schicken an podcast@meinpost.de.
Und folgt uns gerne auf Instagram. Da heißen wir Mordsgespräche.
Bis dann. Tschüss.
Ciao. Tschüss.